Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Dobrý den, heute ist Ferdinand Hauser für Sie am Mikrofon. Wir berichten heute über dramatische Szenen aus dem Stadion des Prager Fußballvereins Slavia. Denn dort haben am Samstag hunderte Fans das Spielfeld gestürmt und sie haben die Spieler des Erzrivalen Sparta attackiert. Außerdem erfahren Sie alles über den Besuch von Tschechiens Außenminister Petr Matzinka in Berlin. Und wir nehmen Sie mit in das Deutsche Haus in Budweis. Zunächst aber die aktuellen Meldungen, heute mit Martina Schneibergova. Die Nachrichten.
Der tschechische Sportminister Boris Šťastný möchte nach den Ausschreitungen am Ende des Fußballderbys zwischen Slavia und Sparta Prag am Samstag eine Arbeitsgruppe zusammenstellen, die sich mit der Legislative zur Sicherheit in den Stadien befassen würde. Das sagte der Minister am Montag vor der Regierungssitzung. Er sei in Kontakt mit dem Vizevorsitzenden des Abgeordnetenhauses Patrik Nacher und Innenminister Lubomír Metnar, teilte Šťastný mit. Laut dem Sportminister sind Aufklärung und Prävention besonders wichtig. Jeder Fan sollte seinen Worten zufolge wissen, dass es das Fairplay gebe und dass es nicht möglich sei, die Fans des Gegners mit Pyrotechnik anzugreifen. Das Umweltministerium verfügt über ausreichende Reserven, um die Brandfolgen im Nationalpark Böhmische Schweiz zu beseitigen. Sollte mehr Geld benötigt werden, habe das Finanzministerium Hilfe zugesagt, erklärte der Umweltminister Igor Červený am Montag. Der Brand im Nationalpark verbreitete sich Anfang Mai auf einer 100 Hektar Waldfläche. Der Umweltminister informierte zuvor darüber, dass im Ministerium eine Arbeitsgruppe eingerichtet wird, die sich mit einem neuen Konzept für den Brandschutz in der Natur befassen soll. Am 29. Mai findet in Tschechien die lange Nacht der Kirchen statt. Im Kreis Vysočina nehmen daran über 80 Kirchen, Kapellen, Gebetsräume teil. Darüber wurde auf der Website der Veranstaltung am Montag informiert. In Jihlava, Velká Bíteš und Moravské Budějovice wird im Programm an die Priester Jan Bula und Václav Drbola erinnert. Sie sind die ersten Opfer des Kommunismus in Tschechien, die selig gesprochen werden. Der Prozess der Seligsprechung erreicht mit einer Feier am 6. Juni in Brünn den Höhepunkt. Zur Teilnahme an der 18. Auflage der Langen Nacht der Kirchen haben sich bis zu dieser Woche rund 1650 Kirchen in ganz Tschechien gemeldet. Das gemeinsame Motto lautet Mut. Im ersten Quartal dieses Jahres sind 4,4 Millionen Touristen in tschechischen Hotels und Pensionen untergebracht worden. 5,2% mehr als im Vorjahr. Gestiegen ist die Zahl der ausländischen sowie der tschechischen Gäste. Dies geht aus den Daten hervor, die am Montag vom tschechischen Statistikamt veröffentlicht wurden. Die Zahl der Gäste und der Übernachtungen stieg in allen Kreisen. Am meisten besucht war Prag. In der tschechischen Hauptstadt wurden fast 1,7 Millionen Touristen untergebracht. Die meisten ausländischen Gäste kamen aus Deutschland. Es waren mehr als 474.000, um 4,8% mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Polen stieg um 5,6% auf 188.000, die der Slowaken um 7,7% auf 172.000. Auf vierten Platz folgten die Touristen aus Großbritannien, deren Zahl jedoch um 2,2% auf 129.000 zurückging. Auf fünften Rang lagen die Italiener, gefolgt von Ukrainern, US-Amerikanern, Franzosen, Österreichern und Spaniern. Der 40-jährige Stürmer Roman Červenka, der in den letzten Jahren Kapitän der tschechischen Eishockey-Nationalmannschaft war, ist für die bevorstehende Weltmeisterschaft wieder nominiert worden. Nationaltrainer Radim Rulík veröffentlichte die Namen der nominierten Spieler am Sonntagabend in Prag. In der Mannschaft fährt der NHL-Star David Pastrňák von den Boston Bruins. Er erklärte bereits vor einer Woche, er halte seine Teilnahme an der Weltmeisterschaft nicht für realistisch. Rulík nominierte drei Torhüter, Josef Kořenář, Petr Kváča und Dominik Pavlát. Im Team sind 8 Verteidiger und 14 Stürmer. Unter ihnen sind der Verteidiger Filip Hronek von den Vancouver Canucks und der Stürmer Jaroslav Chmelař von den New York Rangers. Das Nationalteam trifft am Dienstag in Prag zusammen. Im ersten Spiel treffen die Tschechen am Freitag in Fribourg auf das Team Dänemarks. Zum Abschluss noch ein Blick auf das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien wolkig mit Regenschauern. In 800 Meter lang gibt es Schneeschauer. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 12 Grad. In Südmähren werden 14 Grad erreicht.
Videoaufnahmen aus dem Fußballstadion Eden in Prag waren am Wochenende weltweit zu sehen. Dabei ging es aber nicht um die Spielkunst der Fußballer von den Vereinen Slavia Prag und Sparta Prag im 317. tschechischen Fußballderby. Das Duell endete in Ausschreitungen, als Slavia-Fans den Platz stürmten und sowohl Spieler als auch Anhänger der gegnerischen Mannschaft angriffen. Die Partie wurde daraufhin abgebrochen und nun ermittelt die Polizei zu dem Vorfall. Markéta Kachlíková berichtet.
Es hätte eine vorzeitige Feier des Titels für den Verein Slavia werden können, der in der Meisterrunde der tschechischen Liga 8 Punkte Vorsprung auf Verfolger Sparta hatte. Doch nur 3 Minuten vor dem planmäßigen Spielende, beim Stand von 3:2 für Slavia, rannten hunderte Anhänger des Vereins auf den Platz und attackierten unter anderem Sparta-Torwart Jakub Surovčík. Gleichzeitig warfen sie Feuerwerkskörper in den Sparta-Fanblock. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Störung der öffentlichen Ordnung. Dazu werden derzeit noch die Aufnahmen der Überwachungskameras ausgewertet, so der Prager Polizeisprecher Richard Herdina.
Derzeit läuft eine Auswertung und es ist nicht auszuschließen, dass es zu weiteren Strafverfolgungen kommen wird. Wir beschäftigen uns auch mit dem massiven Einsatz von Pyrotechnik.
Der Polizeisprecher sagte außerdem, dass die Organisatoren die anwesenden Polizisten nicht um ein Eingreifen gebeten hätten.
Die Polizei ist für die Fans und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und für die Sicherheit vor und nach dem Spiel verantwortlich. Was im Stadion geschieht, liegt in der Verantwortung des Veranstalters. Wir unterstützen ihn, greifen aber nur ein, wenn er uns dazu auffordert. Während des gestrigen Spiels befanden sich die Polizisten vor Ort und haben auf Anweisungen des Veranstalters gewartet. Diese kamen aber nicht.
Die Polizei reagierte schließlich aus eigener Initiative, als Spieler auf dem Spielfeld angegriffen wurden und das Leben und die Gesundheit anderer Fans bedroht waren. Der Fall liegt jetzt bei der Disziplinarkommission der Liga. Dem Heimverein Slavia drohen Disziplinarmaßnahmen und auch eine Geldstrafe von 10 Millionen Kronen oder die Schließung des Stadions. Zudem könnte das Spiel für Slavia als verloren gewertet werden. Der Kommissionsvorsitzende Jiří Macner.
Die Disziplinarordnung sieht die Möglichkeit eines Punktabzugs vor. Dieser Schritt kann nach einer Schließung des Stadions oder einem Spielabbruch folgen.
Die Kommission soll am Dienstag über die Strafe entscheiden. Ihr ehemaliger Vorsitzender Richard Baček sagte gegenüber dem tschechischen Rundfunk, dass der veranstaltende Verein Slavia die volle Verantwortung trage.
Sie zünden Streichhölzer neben einem Strohhaufen an und sind dann überrascht, wenn Gießkannen zur Löschung des Brandes nicht reichen. Hier wird die Zusammenarbeit mit den Fans komplett vernachlässigt. Man zieht sich zurück und entschuldigt schlichtweg das Fehlverhalten, sowohl der Fans als auch einiger Mitglieder des Funktionsteams. Die Verantwortung liegt klar auf der Hand.
Laut dem Sprecher des Fußballvereins Sparta, Ondřej Kasík, ist dem Vorfall jahrelanges Schüren von Hass seitens Slavia vorausgegangen.
Erst beim letzten Derby, vor dem der ehemalige Slavia-Kapitän Simon Deli im Rahmen einer Zeremonie vor dem Eden-Stadion seine Karriere beendet hat, sagte er ins Mikrofon "Tod für Sparta" und dies zur großen Belustigung der Anwesenden.
Slavia selbst ergriff allerdings bereits Maßnahmen nach dem jüngsten Vorfall. Ein Fan, der den Sparta-Torwart angegriffen hatte, erhielt lebenslanges Stadionverbot. Der Verein schließt zudem seine Nordtribüne, über die die Fans nach dem Derby am Samstag das Spielfeld betreten haben. Zudem wurden zwei Spieler, Tomáš Chorý und David Doudera, aus dem Team ausgeschlossen. Im Derby hatten sie beide eine rote Karte gesehen. Vereinschef Jaroslav Tvrdík erklärte dazu:
Es ist für mich unvorstellbar, dass ein Spieler von Slavia Prag, insbesondere in einer so konkreten Situation, nachdem er bereits zwei Disziplinarstrafen erhalten hat, seinen Gegner mit dem Ellbogen angreift. Ein solches Verhalten werden wir nicht tolerieren. Tomáš Rory ist offensichtlich nicht in der Lage, sein Verhalten zu kontrollieren. Und David Dodiera hat kein Recht darauf, die Entscheidung des Schiedsrichters in Frage zu stellen, zumal dies nicht das erste Mal passiert ist.
Erwogen wird auch der Ausschluss der beiden Spieler aus dem Nationalteam für die anstehende WM. Die Führung des Fußballverbands will nun die Regeln für den Zutritt von Fans zu den Stadien der Chance-Liga ändern. Verbandspräsident David Runda erklärte am Sonntag gegenüber dem tschechischen Rundfunk, welche Schritte er nun in Zusammenarbeit mit den Vereinen und dem Ligaverband plant.
Wir müssen prüfen, wie wir Stadionverbote effektiver durchsetzen können, wie wir Problempersonen besser identifizieren können, zum Beispiel durch Gesichtserkennung, und ob alle Stadien über moderne Technologie verfügen. Und nicht zu guter Letzt müssen wir die Verfahren zur Organisation risikoreicher Spiele vereinheitlichen. Gestern haben wir gesehen, was in Zukunft unbedingt vermieden werden muss. Tschechiens Außenminister Petr Matzinka hat am Freitag zum ersten Mal im Amt Deutschland besucht. In Berlin traf er mit seinem Amtskollegen Johann Wadefuhl zusammen. Der Besuch stand im Zeichen der Debatte um den Sudetendeutschen Tag in Brünn. Er zweifle nicht daran, dass so ein Treffen in 10 oder 20 Jahren oder vielleicht in einem Vierteljahrhundert neutral wahrgenommen werde. Aber derzeit sei dies noch nicht der Fall, so Matzinka am Freitag nach dem Treffen mit Wadefuhl. Der deutsche Minister war für die Fragen der Journalisten nicht zu erreichen. Der Sudetendeutsche Tag wird vom 22. bis zum 25. Mai in Brünn stattfinden und dies zum überhaupt ersten Mal in Tschechien. Die tschechische Regierung kritisiert das Treffen. Am Donnerstag soll im Abgeordnetenhaus eine Erklärung verabschiedet werden, in der die Veranstalter aufgefordert werden, das Treffen abzusagen. Matzinka steht hinter dieser Initiative. Am Freitag kritisierte er am Rande seines Besuches in Berlin, dass sich die sudetendeutsche Landsmannschaft vom Festivalmeeting Brno in die mährische Kreishauptstadt einladen ließ. Die NGO veranstaltet jedes Jahr den Marsch der Versöhnung. Matzinka aber findet:
Die Sudetendeutschen haben den Fehler gemacht, sich mit einer Organisation zusammenzutun, die von vielen Menschen als aktivistisch wahrgenommen wird. Und wenn jemand ein Aktivist ist, kann ein Teil der Gesellschaft der Ansicht sein, dass alles, was er tut, schlecht ist.
Bernd Posselt, der Bundesvorsitzende der Sudetendeutschen Landsmannschaft, habe die Stimmung in Tschechien unterschätzt, hieß es am Freitag weiter von Matzinka. Gegenwind kam dabei von Jörg Nürnberger, dem deutschen Co-Vorsitzenden des deutsch-tschechischen Gesprächsforums. Er traf den tschechischen Außenminister in der Gedenkstätte Plötzensee. Matzinka gedachte dort der über 600 Tschechoslowaken, die dort während des Zweiten Weltkrieges von den Nationalsozialisten ermordet wurden. Im Gespräch mit der Presseagentur GTK äußerte Nürnberger Bedenken, dass die aktuelle Debatte die deutsch-tschechischen Beziehungen dauerhaft negativ beeinflussen könnte. Matzinka hingegen ist anderer Ansicht. Die Erklärung, die im Parlament verabschiedet werden solle, habe keinen Einfluss auf die Qualität der deutsch-tschechischen Beziehungen, so der Minister. Am Sonntag zeichnete Matzinka im öffentlich-rechtlichen tschechischen Fernsehen zudem Horrorszenarien. Brünn würde in Flammen stehen und die Menschen dort wirklich rebellieren, sagte der Minister. Dabei gibt es von tschechischer Seite nicht nur Gegenwind, sondern auch viel Unterstützung für das Treffen. Hinsichtlich der Teilnahme der deutschen Politiker in Brünn sagte Matzinka in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, er glaube nicht, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder und der deutsche Innenminister Alexander Dobrindt in der mährischen Stadt eine gute Zeit haben würden. Der Sudetendeutsche Tag war in Berlin auch Thema von Matzinkas Treffen mit Stefan Mayer, dem Präsidenten des Bundes der Vertriebenen. Zudem traf der Außenminister Armin Laschet, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages. Bei der Begegnung von Mazinka und Wadephul unterzeichneten die beiden Minister zudem ein Memorandum über den Weiterbestand des deutsch-tschechischen Zukunftsfonds bis 2037. Über die Finanzierung des Fonds werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden, heißt es in dem Dokument. Und nach diesen beiden Beiträgen, deren Themen die Gemüter erhitzen, widmen wir uns nun einem leichteren Thema. Es geht um ein imposantes weißes Gebäude am südlichen Rand des Zentrums von Budweis. Die heutigen Bewohner der südböhmischen Stadt kennen es als das Kulturzentrum Slavia. Im 19. Jahrhundert wurde es jedoch als deutsches Haus erbaut. Martina Schneibergowa hat am Ufer des Flusses Malše, nahe dem Kulturdenkmal, den Historiker Mikuláš Zvánovec von der Universität Hradec Králové getroffen und mit ihm über die Geschichte des Baus gesprochen. Sie hören eine Wiederholung vom November vergangenen Jahres.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Wir stehen jetzt vor dem Kulturhaus Slavia, dem ehemaligen deutschen Haus. Wann wurde dieses deutsche Haus errichtet? Es war wahrscheinlich ähnlich wie in anderen tschechischen Städten.
Genau, das ehemals deutsche Haus in Budweis wurde im Rahmen einer allgemeinen Welle von Gründungen von solchen Vereinshäusern überall im damaligen Cisleithanien und insbesondere in den böhmischen Ländern gegründet. Also damals in derselben Zeit, das heißt zu Ende der 60er und zu Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts, ist auch ein ähnliches Haus in Brünn oder in Teplitz entstanden und so auch Budweis. Also Budweis erhielt dieses Gebäude als unmittelbare Reaktion auf das tschechische Vereinshaus Beseda in der Stadt. Und die Pläne wurden 1969 ausgearbeitet. Der Budweiser Stadtrat, der damals von den deutschen Politikern beherrscht wurde, der hat sich da besonders dafür eingesetzt. Es wurde ein großer Platz direkt an dem Fluss Malč ausgesucht und hier nach den Plänen von bedeutenden Architekten Ignaz Ullmann wurde dieses Bau realisiert. Aber die ursprünglichen Pläne von Ullmann wurden dann von einem anderen Baumeister übernommen, Karl Schmidt, der dann vielleicht von den ursprünglichen Plänen etwas abgewichen ist und hat dann den Bau geleitet und diesen Bau dann auch zum Ende gebracht. Die Eröffnung dieses Gebäudes fand im Jahre 1871 statt.
Wie viele deutschsprachige oder deutsche Bewohner gab es damals in Budweis?
So etwas ist für Budweis sehr schwierig zu schätzen und ich würde vielleicht absichtlich keine Zahl sagen, denn in Budweis ist auch gut bekannt, dass viele Bewohner der Stadt sich weder zu den Tschechen noch zu den Deutschen gezählt oder bekannt haben. Darüber gibt es auch ein schönes Buch über die Budweiser, also Budweiser into Czechs and Germans von Jeremy King. Der zeigt eben, dass die Bevölkerung beide Sprachen beherrschte, beziehungsweise dass sie beide Sprachen auch gemischt haben. Und so ist so eine Art Budweiser Hantec, also eine ähnliche Sprache wie in Brünn, also durch diese Vermischungen entstanden. Aber wenn wir tatsächlich uns ein bisschen die Statistiken uns anschauen möchten, so um die Zeit 1900 war es so 2/3 mehr tschechisch und 1/3 der Stadtbevölkerung eher deutsch. Das Budweiser deutsche Haus wurde dann zum Zentrum des Budweiser Deutschtums sozusagen.
Was alles war dort untergebracht? Wie wurde das Haus genutzt von verschiedenen Vereinen?
Genau, also als Pendant zu der tschechischen Beseda, das heißt zu dem tschechischen Vereinshaus, sollte auch dieses repräsentative Gebäude die deutschen Vereine hier unterbringen. Damals zu der Zeit gab es hier etwa die Budweiser Liedertafel. Das war einer der Vereine, der dabei war. Oder es war der Deutsche Geselligkeitsverein, der war auch beteiligt, beziehungsweise die Turner. Budweis hatte sogar zwei Turnvereine und die waren auch dabei. Deshalb ist im Rahmen dieses Gebäudes auch eine große Turnhalle eröffnet worden mit schönen so Gusseisensäulen und da ist auch eine bis heute noch erhaltene Aufschrift, so eine Turneraufschrift aus der Zeit der Entstehung dieses Hauses.
Wie war das Schicksal des Gebäudes später? Ich nehme an, einige Mal wurde das umgewandelt und umbenannt vor allem.
Genau, dieses deutsche Haus erfüllte seine Funktion als Zentrum der Budweiser Deutschen so bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann wurden all diese Sachen durch den totalitären NS-Staat übernommen. Also das Haus war zeitweise auch Sitz der NSDAP. Und zog deshalb auf sich dann den Argwohn nach dem Zweiten Weltkrieg. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er ausgeplündert und in Stalinhaus umbenannt. Später wurde das Haus des Militärs benannt und schließlich und unter diesem Namen kennen die meisten Bewohner der Stadt dieses Haus. Der letzte Name bis heute noch funktionierende ist Kulturhaus Slavia. Aber dieser deutsche Aspekt, der ist in Vergessenheit geraten bei dem Haus.
Derzeit wird das Haus gründlich restauriert oder renoviert. Gibt es Erinnerungen oder Gegenstände an die Zeit der Gründung?
Also bis auf diese Turneraufschrift ist eine sehr interessante Entdeckung gelungen im Rahmen der Rekonstruktion, die jetzt hier vonstatten geht. Nämlich in einer Grube wurde der ursprüngliche Grundstein gefunden, also aus dem Jahre 1871. Der Grundstein ist mit einer deutschen Aufschrift verziert. Diese lautet: Durch Kampf zum Sieg, aus Finsternis zum Licht, das ist des Deutschen frohe Zuversicht. Das ist ein Ausschnitt aus einem so romantisch-nationalistischen Gedicht eines preußischen Schriftstellers. Und typisch für diese Grundsteine war auch, dass in dem Stein auch so ein Raum war für verschiedene Gedenkgegenstände und Gedenkschriften. Und es ist uns auch gelungen, herauszufinden, was da drin war. Also in dem Grundstein waren verschiedene Gedenkmünzen, die damaligen Börsennachrichten zum Beispiel, die damaligen deutschen Zeitungen, verschiedene statistische Daten über die Bevölkerung von Budweis, die Liste von den ganzen Vereinsmitgliedern, die damals das Haus zu beziehen hatten. Und all das ist im Jahre 1945 wohl aus dem Hause, von der Ecke des Hauses so abgeschlagen worden. Der Inhalt dieses Grundsteines wurde ausgeraubt und der Stein ist dann einfach in einer Grube am Haus geblieben und erst jetzt im Rahmen dieser Rekonstruktion wurde er entdeckt. Also ein sehr interessantes Artefakt aus jener Zeit. Dieser Stein wurde aber ohne größere Diskussionen restauriert und jetzt befindet sich er wohl an der Stelle, wo er sich auch ursprünglich befunden hatte. Das heißt, da links von dem Haupteingang, es ist jetzt noch verdeckt durch die Hülle, also das ist so eine Rarität, eine wirklich einzigartige Angelegenheit, dass dieser Grundstein gefunden wurde. So Attacken oder Angriffe gegen dieses Haus als Symbol des Deutschtums waren mehrere und die gab es bereits nach dem Ersten Weltkrieg. Auch damals wurde er zu einem Objekt des Hasses gegenüber den Deutschen in der Stadt.
Wissen die Bewohner von Budweis, dass es das deutsche Haus war?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin der Meinung, dass die meisten Bewohner das Haus vor allem mit der neuzeitlichen Geschichte verbunden haben und dieses deutsche Aspekt schon längst in Vergessenheit geraten ist. Schuld ist bestimmt auch die Quellenlage, denn wir haben wirklich, was das Haus betrifft, sehr wenig Material. Ja, trotz der großen Bedeutung, ja, wirklich in dem Haus, da saßen diese ganzen Vereine wie der Deutsche Böhmerwaldbund, wo der Altbürgermeister von Budweis, Josef Taschek, der Vereinsvorsitzender war. Also diese ganzen Akten zu dieser Tätigkeit, zu all den Sachen, die da organisiert wurden, zu den ganzen Veranstaltungen, die da abgehalten wurden, da wissen wir aufgrund dieser sehr mangelhaften Quellenlage wenig. Es gibt auch keine Publikationen, keine Veröffentlichungen zu dem Gebäude. Und aus der Sicht, würde ich sagen, war es auch möglich, dass der Stadtrat kurz vor der Corona-Zeit über eine umfassende Modernisierung des Hauses entschieden hat, die leider auch zur partiellen Zerstörung dieses wertvollsten historischen Kernes von dem Gebäude zur Folge hatte.
Sind Sie als Historiker irgendwie da engagiert bei diesen Restaurierungsarbeiten oder als Berater?
Spät aber doch, aber der Baumeister hat jetzt eine Initiative, eine Arbeitsgruppe zur Erforschung dieses deutschen Hauses gegründet. Also wir sind jetzt gerade dabei, diese entsprechenden Recherchen durchzuführen und am Ende würde dann hoffentlich eine Veröffentlichung über den historischen Wert dieses Hauses erscheinen.
Weiß man, was jetzt nach der Wiedereröffnung da untergebracht wird oder wozu das Haus dienen soll?
Es soll nach wie vor Vereinshaus sein. Wir werden dort wohl wieder kulturelle Veranstaltungen abgehalten und die Räumlichkeiten und die Kanzleien sollen an kleinere Vereine in Budweis gegeben werden, beziehungsweise haben jetzt die Vereine eine günstige Möglichkeit für ihre Vereinsaktivitäten einen günstigen Raum bei der Stadt zu bekommen.
Also die Bauarbeiten nähern sich wahrscheinlich ihrem Ende. Weiß man schon etwa, wann das eröffnet wird?
Also es wird angenommen, die Bauarbeiten sind dann zu Ende diesen Jahres zu Ende und das Haus könnte nächstes Jahr geöffnet werden.
Und mit diesem Beitrag verabschieden wir uns für heute von Ihnen. Ich bin Ferdinand Hauser und ich durfte heute moderieren. Bis zum nächsten Mal bei Radio Prag International.